Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus 1. Samuel Kapitel 7 noch einmal. Wir haben die Schriftlesung ja bereits gehört aus diesem Kapitel. Noch einmal den 12. Vers. Da heißt es, da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Shen und nannte ihn Eben-Eser und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Es war eine sehr notvolle Zeit, in der der Prophet Samuel seinen Dienst im Volk Israel versah. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, so lesen wir in Kapitel 3 am Anfang, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Erst durch Samuel fing Gott wieder an, zu seinem Volk zu reden. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Also kein einziges Wort blieb unfruchtbar. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Nach einer bitteren Niederlage gegen die Philister meinte man, den Sieg erringen zu können, indem man die Bundeslade in das Lager der Israeliten holte. Kapitel 4, Vers 3: Und als das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Das war ja zunächst einmal eine gute Sache, dass sie diese Frage stellten, aber sie stellten diese Frage nicht Gott, sondern beratschlagten untereinander. Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Möglicherweise fürchteten sie sich vor einer Antwort Gottes, die ihnen nicht schmeckte, die ihnen unangenehm gewesen wäre. Aber untereinander stellten sie diese Frage: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lass uns die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen von Silo und lass sie mit uns ziehen, damit er uns errette aus der Hand unserer Feinde. Und als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Erde erdröhnte. Es ist immer eine notvolle Sache, wenn eine große Menge, eine Masse von Menschen zusammenkommt und man sich politisch, religiös, sinnlich aufheizt. So war das damals hier. Da jauchzte das ganze Israel mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Erde erdröhnte. In religiöser Begeisterung setzte man sein Vertrauen auf das Zeichen der Herrlichkeit Gottes und nicht allein auf Gott selbst. Es war dasselbe religiöse Wesen, von dem auch die Philister bestimmt wurden. Denn die Philister sprachen: Was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, fürchteten sie sich und sprachen: Gott ist ins Lager gekommen, und riefen: Wehe uns, denn solches ist bisher noch nicht geschehen. In abergläubischer Weise hielten sie die Lade des Herrn für Gott selbst. Das war nicht anders als bei den Israeliten, oder sagen wir es umgekehrt, bei den Israeliten war es nicht anders als bei den Philistern. Das war religiöses Wesen. von dem auch unsere Zeit durchdrungen ist. Und wir sehen, dass religiöses Wesen sowohl Begeisterung als auch Schrecken, also Angst, auslösen kann. Mit der geistlichen Wirklichkeit hat das nichts zu tun. Hier müssen wir streng unterscheiden. Religiöses Wesen, Begeisterung und auf der anderen Seite auch eine gewisse Angst, eine gewisse Furcht und auf der anderen Seite geistliche Wirklichkeit, das müssen wir streng voneinander unterscheiden. Für Israel war die nächste Niederlage vorprogrammiert. Und mit dem Verlust der Gegenwart Gottes und seines Wortes verlor man dann auch die Bundeslade, das sichtbare Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Und nachdem die Bundeslade von den Philistern, das lesen wir dann in den folgenden Kapiteln, nach Israel zurückgeschickt worden war und im Hause Abinadabs unter der Aufsicht seines Sohnes Eliasar untergebracht worden war, vergingen 20 Jahre. In denen Samuel seinen stillen Dienst im Lande tat. Das Ziel seines prophetischen Amtes war es, das Volk durch den Hinweis auf das erste Gebot zur Erkenntnis ihrer großen Sünde gegenüber Gott zu bringen. Aber von dem Tage an, da die Lade des Herrn zu Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit. 20 Jahre sind es gewesen, eine lange Zeit. Das Volk hatte sich mit anderen Religionen vermischt, mit dem Baals und mit dem Astartenkult. Und dazu folgendes Zitat. Hier Jahwe, der Gott, der Israel berufen und beschlagnahmt hat, dort die Baale und Astarten, die Gottheit als männliches und weibliches Wesen in zweigeschlechtlichen Abbildungen, Symbolen und Vorstellungen als personifizierte Lebensvitalität, Zeugungs- und Naturgewalt. Also beides verband man miteinander, den Jahwe-Kult und den Baalskult, den Astartenkult. Man hatte keine Probleme, damit auf beiden Seiten zu hinken. Wir denken dann auch an die Geschichte, die uns später erzählt wird, als der Prophet Elia das Volk Israel vor die Entscheidung stellte. Wem wollt ihr dienen? Dem lebendigen Gott, dem Gott Israels oder dem Baal und den Astarten? Wem wollt ihr dienen? Warum hinkt ihr auf beiden Seiten? So war es hier schon. Wir sehen also, wenn wir die Geschichte Israels verfolgen, immer wieder stoßen wir auf diese schreckliche Art, dass man sich verbindet mit heidnischem Wesen. Nun, es fällt uns leider, muss man sagen, leider nicht schwer, die Parallele zur Verbindung der Religionen in unserer Zeit zu ziehen. Alle Religionen, so sagt man, haben einen Teil der Wahrheit, was insgesamt dann ein abgerundetes Gottesbild ergibt. Eine einzige, absolute Wahrheit gibt es nicht. Das ist ein großes Ärgernis, wenn das jemand behauptet, wenn die Christen, die noch von der Bibel her denken und dem Herrn Jesus Christus angehören, behaupten, es gäbe nur eine absolute Wahrheit. Wie der Herr Jesus selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist für die Welt, auch für die religiöse Welt, ein enormes Ärgernis. Die Frage ist allerdings auch, wie steht es mit uns ganz persönlich? Ich rede also jetzt von denen, die zu Christus gehören, die grundsätzlich doch eigentlich wissen und wissen sollten, wo es lang geht. Wir müssen uns auch die Frage gefallen lassen, ist uns der Herr Jesus Christus wirklich konkurrenzlos wichtig? Oder gibt es irgendetwas in unserem Leben, was uns genauso, wenn nicht gar wichtiger ist als Christus? Menschen, die wir mehr lieben als Gott, unsere Kinder, unseren Ehepartner, Sachen, an denen wir mehr hängen als an unserem Herrn. Und nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift wäre das Götzendienst. Ja? Und wir brauchen Licht über uns selbst, ihr Lieben. Das ist mir persönlich in der letzten Zeit so wichtig geworden. Es muss etwas von oben geschehen. Ja? Es muss uns Licht zuteil werden durch Gottes Wort, durch das Wirken des Heiligen Geistes an unseren Herzen. Wir sind von Natur aus blind für uns selbst, blind von daher auch für das, was in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft und darüber hinaus läuft. Es muss bei uns anfangen. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Seele und Geist voneinander. Und das Wort Gottes ist das einzige Instrument, das Gott gebrauchen kann, um uns zu zeigen, wo bei uns der Schuh drückt. Das heißt also, wo es Dinge gibt in unserem Leben, die wir mehr lieben als Gott. Sodass wir aufs Neue dahin gebracht werden, dass wir erkennen, dass wir von Natur aus dazu geneigt sind, alles andere in dieser Welt mehr zu lieben als Gott. Das ist unsere gegenwärtige Natur, die wir haben, die aber Gott sei Lob und Dank der Herr Jesus Christus schon mit ans Kreuz genommen hat. Wir sind mit Christus gekreuzigt, wir sind mit ihm auferstanden und dieses neue Leben, das wir haben in Christus, ist ganz und ungeteilt auf Gott ausgerichtet. Nicht in der Heiligung, wir kommen gleich noch dazu, aber im Blick auf die Rechtfertigungsgnade. Aber wir brauchen Licht von oben, wir neigen dazu, uns selbst zu betrügen und gehen mit großer Selbstverständlichkeit auch davon aus, auch hier bei uns, dass der Herr und sein Wort, sein Evangelium im Mittelpunkt stehen. Mit großer Selbstverständlichkeit. Aber ist es wirklich so? Ist es tatsächlich so bei jedem Einzelnen von uns? Das ist doch die Frage. Wir brauchen Licht von oben. Nun, das war das Ziel, das Samuel hier verfolgte, indem er das Volk richtete, so heißt es ja hier. Er stellte das Volk durch das Wort Gottes vor das Angesicht Gottes. Das ist wichtig, ja, dass wir vor Gottes Angesicht gestellt werden. Wir brauchen Licht über uns selbst. Lange Zeit war nicht viel vom Erfolg seiner Arbeit zu sehen. Man könnte sie mit der Arbeit der Korallentierchen auf dem Meeresgrund vergleichen, bis irgendwann einmal eine Insel an der Oberfläche erscheint. Schied im Verborgenen. Vieles, das Entscheidende in unserem Glaubensleben, geschieht im Verborgenen. In der Stille, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, im Gebet, im Lesen seines Wortes. Und von daher ergibt sich alles andere. Und wir können davon ausgehen, dass der Dienst von Samuel von ständigem Gebet begleitet war. Er wird im Psalm 99, Vers 6 besonders genannt, als einer von denen, die Gott anriefen, so heißt es dort, als Mann des Gebetes. Und auch in unserem Text, hier in Kapitel 7, wird das bestätigt. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel in Mizpah, dass ich für euch zum Herrn bete. Und auch später, als dieses Volk sich einen König gewünscht hatte, und Samuel nach dem Willen Gottes darauf eingehen musste. Das hat ihm gar nicht geschmeckt. Aber es war Gottes Wille so. Sagte er anschließend zum Volk: Ich werde aber auch zukünftig für euch beten. Ja, zukünftig für euch beten. Samuel war ein Beter. Und wie manches Mal mag er zu seinem Herrn gesagt haben: Herr, ich kann es nicht erzwingen. Ich kann es doch nicht erzwingen, dass sie zur Umkehr kommen, dass sie Licht bekommen. Das steht doch nicht in meiner Gewalt, das steht doch nicht in meiner Hand, in meinem Vermögen. Das kannst nur du bewirken. Es muss von oben kommen, ihr Lieben. Gewirkt durch den Heiligen Geist, gewirkt durch das Wort Gottes. Sonst ist mein Dienst vergeblich, sonst predige ich vergeblich. Sonst weissage ich vergeblich. Er war ja ein Prophet, der auf diese ganz spezieller Art und Weise das Wort Gottes verkündigte, um Menschen in das Licht Gottes hinein, vor das Angesicht Gottes zu stellen. Ich kann es doch nicht, du musst es tun. Wie oft mag er so sein Herz vor Gott ausgeschüttet haben und darum gebetet haben, Herr, erbarm dich, wirke doch an ihren Herzen. Und geduldig tat er seine Arbeit, bis die Stunde Gottes, die Stunde seiner Macht gekommen war. Wie schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an im Gebet, hart aus im Gebet. Eine wunderbare Ermutigung, die wir immer wieder nötig haben. Lasst euch nicht entmutigen, wenn die Antwort nicht sofort kommt. Manchmal müssen wir lange warten. Für Samuel war das eine lange Zeit, diese 20 Jahre. Und er sah doch, was geschah im Volk Gottes. Er sah doch die Missstände. Er litt darunter und beugte sich auch darunter. Und dann kam dieser Augenblick, da Gott seine Macht offenbarte. Endlich war es soweit. Es verging eine lange Zeit, es wurden 20 Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Samuel aber sprach zum ganzen Haus Israel, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. Das Wörtchen allein spielt in der Bibel eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Ja. Allein. So wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Israeliten von sich die Baale und Astarten und dienten dem Herrn allein. Gott schenkte seinem Volk eine göttliche Traurigkeit. Wörtlich heißt es da, hier bei Luther übersetzt, dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn, wörtlich heißt es da, da jammerte das ganze Israel hinter dem Herrn her. Sie weinten hinter dem Herrn her. So heißt es hier wörtlich. Wann haben wir zuletzt wegen unserer Sünde geweint, ihr Lieben? Wann konnte Gott uns in der letzten Zeit, in diesem Jahr, eine göttliche Traurigkeit schenken, von der der Apostel Paulus in 2. Korinther 7 spricht? Eine göttliche Traurigkeit, nicht die Traurigkeit der Welt, sondern eine Traurigkeit, die von Gott her gewirkt ist und die Gott zum Mittelpunkt hat, dass wir traurig darüber sind, dass wir gegen Gott gesündigt haben. So heißt es hier in Vers 6, und sie kamen zusammen in Mizpa, schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tage und sprachen dort, wir haben an dem Herrn gesündigt. Und so richtete Samuel die Israeliten zu Mizpa. Also, wir haben nicht in erster Linie gegen Menschen gesündigt, sondern wir haben in erster Linie gegen Gott gesündigt. Wir trauern auch nicht in erster Linie wegen der Folgen der Sünde für uns persönlich, sondern weil wir den Herrn betrübt haben. Wir haben ihn betrübt durch unsere Sünde. Das gehört ins Zentrum hinein und das kann nur der Geist Gottes bei uns wirken. Und nun kommt das ganze Volk in Mizpa zusammen, um sich vor Gott zu demütigen. Und als die Philister davon hörten, machten sie sich auf, um gegen Israel zu kämpfen. Als aber die Philister hörten, dass die Israeliten zusammengekommen waren in Mizpa, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel und die Israeliten hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und nun zeigt es sich, dass die Israeliten tatsächlich zu ihrem Gott umgekehrt waren, indem sie sich in ihrer großen Not an Samuel wandten, mit den Worten, lass nicht ab für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Und nun kommt etwas sehr Erstaunliches. statt sofort zu Gott um Hilfe zu beten, bringt Samuel zunächst ein Brandopfer dar. Samuel nahm ein Milchlamm und opferte dem Herrn ein Brandopfer als Ganzopfer und schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Wir fragen uns, warum? Warum hat er nicht sofort zu Gott geschrien, gebetet? Warum bringt er hier erst ein Brandopfer? Geschah es, wie manche meinen, ich habe das gelesen in einem ansonsten sehr guten Buch über den Propheten Samuel, und auch andere gute Bücher hat der Autor verfasst. Ich habe ihn immer sehr geschätzt, aber an der Stelle konnte ich ihm absolut nicht folgen. Ja? Denn er war der Meinung, dieses Brandopfer sei ein Zeichen für die Hingabe des Volkes Israel gewesen. Und dazu sagen wir ein Nein. Es war nicht ein Zeichen dafür, dass Israel sich Gott ganz und völlig hingeben wollte. Nein, nicht die Hingabe des Volkes war die Grundlage für Samuels Gebet und für den Sieg über die Philister. Wie neigen wir doch immer wieder dazu, unsere Buße, unsere Hingabe, unseren Glauben zum Fundament und damit zur Voraussetzung für göttliche Segnungen zu machen. Ist es nicht so, ihr Lieben? Wir verlassen uns auf etwas, was wir tun oder tun sollen. Es handelt sich dabei sicherlich um sehr bedeutsame Faktoren. Buße, Hingabe, Glauben. Jedoch sind sie immer schon eine Frucht des stellvertretenden Gehorsams unseres Herrn Jesus Christus, der allein dieser Gehorsam Christi, dieser stellvertretende Gehorsam Christi, der allein Grundlage aller Segnungen Gottes ist. Und so sagt Spurgeon richtig: Das ist etwas, was wir alle in unseren Predigten, wenn auch unbeabsichtigt, wie ich glaube, viel zu sehr verschleiern. Nämlich die große Wahrheit, dass es nicht unser Gebet, nicht unser Glaube, nicht unsere Taten und nicht unsere Gefühle sind, auf die wir bauen dürfen, sondern Christus und Christus allein. Ganz wichtiges Wort, das hier Spurgeon wahrscheinlich am Ende seines Dienstes ausgesprochen hat. Sieg über die Sünde, Erhörung unserer Gebete, Veränderungen in unserem Verhalten zur Ehre Gottes dürfen nicht aufgrund unserer Hingabe erwartet werden. Auch wenn sie vom Heiligen Geist gewirkt ist, diese Hingabe, der Glaube. Es sind ja alles Wirkungen des Heiligen Geistes, Wirkungen des Wortes Gottes durch den Geist Gottes. Ja. Aber wir sollten nicht erwarten, dass wir aufgrund unserer Gebete, aufgrund unserer Buße, aufgrund unseres Glaubens jetzt bestimmte Segnungen von Gott bekommen. Weil das ist im Grunde genommen eine subtile Art von Werkgerechtigkeit. Ja? Wir verlassen uns mehr auf das, was wir tun, als auf das, was Gott in Christus Jesus vollkommen vollbracht hat. Und dafür steht dieses Brandopfer. Nicht für die Hingabe des Volkes. Die Hingabe des Volkes, so sehr wir beeindruckt sind davon, ganz Israel tat wirklich Buße, ja, war trotzdem mangelhaft. Aber das Brandopfer unseres Herrn Jesus Christus ist vollkommen. Hundertprozentig gilt es. Vor Gott und auch für uns. Und so war das Brandopfer nicht ein Zeichen der Hingabe des Volkes Israel, wodurch sie den Sieg erlangten, sondern ein wunderbarer im Alten Testament immer wieder vorkommender Hinweis auf das stellvertretende Brandopfer, wichtiger noch als das Sündopfer, Brandopfer unseres Herrn Jesus Christus, der als einziger sich ganz und völlig ungeteilten Herzens bis zum Tod am Kreuz dem himmlischen Vater und seinem Willen hingegeben hat. Der Herr Jesus konnte niemals beten, Herr, lass deinen Willen nicht geschehen. Er konnte wohl beten, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Schreckliche Trennung vom Vater, den er so sehr liebte, von Gott verlassen zu sein. Ja. Gibt es einen anderen Weg? Gibt es doch noch einen anderen Weg, wenn es möglich ist? Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Das ist Brandopfer. Dein Wille. Und in diesem Willen hat er auch das Sündopfer gebracht, unser Herr Jesus Christus. Er hat sich den Willen des Vaters bis in den Tod hinein vollkommen, ungeteilten Herzens hingegeben. Das ist das stellvertretende Brandopfer hier. Und diese Ganzhingabe des Sohnes Gottes war es, die den Israeliten zeichenhaft im Opfer dieses Lammes zugerechnet wurde. Sein ungeteiltes Herz dem Vater gegenüber, also das ungeteilte Herz unseres Herrn Jesus Christus dem Vater gegenüber, galt vor Gott als ihr ungeteiltes Herz. Denn alles, was sein ist, was Christi ist, gehört auch uns, ist unser. Das ist überwältigend, wenn wir in der Stunde darüber nachdenken. Und so betete Samuel damals für das Volk bereits auf Christus und sein vollkommenes Erlösungswerk hin. Wenn wir uns daraufhin einmal den Galaterbrief anschauen, Kapitel 3, Vers 5, da sehen wir, auf welch einer Grundlage der Heilige Geist unter den Galatern so wunderbare Dinge gewirkt hat. Und wir dürfen Wunder seiner Gnade erleben auf dieser Grundlage. Und was war die Grundlage? Das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Da, wo uns das entscheidend wichtig ist und immer tiefer wichtiger wird, dass wir alles in Christus haben und dass er die Grundlage aller Segnungen sind, die wir von Gott empfangen dürfen. Da werden wir Wunder der Gnade auch in unserem persönlichen alltäglichen Leben erfahren. Dinge, die vorher, wovor Gott vorher Nein sagte, werden dann lauter Wirklichkeit. Als nun Gott durch sein wunderbares Eingreifen aufgrund des stellvertretenden Brandopfers Christi den Sieg über die Philister geschenkt hatte, da richtete Samuel einen Gedenkstein auf und nannte ihn Ebenezer. Ebenezer heißt Stein der Hilfe. Samuel nahm ein Milchlamm und opferte dem Herrn ein Brandopfer als Ganzopfer und schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Nicht alle, da gibt es Kampf mit der Finsternis. Da, wo wir stehen auf dem Boden des vollbrachten Erlösungswerkes Christi, sind Opfer, Brandopfer, Brandopfer ihm zu einem lieblichen Geruch, ihm wohlgefällig. Da kommt es zu dieser schrecklichen Auseinandersetzung mit den Mächten der Finsternis. Da greift uns der Satan an. Und zwar ganz persönlich. Und auch als Gemeinde. Das bleibt nicht aus. Zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpa und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Betkar. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Shen und nannte ihn Ebenezer, Stein der Hilfe, und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Solche Denkmäler können uns einen wichtigen Dienst erweisen. Wie dankbar bin ich persönlich für das Grabmal von Gottfried Daniel Krummacher, ganz in unserer Nähe, das total verwittert, aber immer noch an die Zeit von vor 200 Jahren erinnert, als in Wuppertal Scharen von Menschen die Gottesdienste besuchten. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Scharen von Menschen strömten in die Gottesdienste. Es ermutigt uns, dieses Grabmal ermutigt uns dazu, das alte Evangelium, das doch immer wieder neu ist, ja, und uns täglich erfrischt und stärkt, das alte Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus zu verkündigen. Bis hierher, so heißt es hier, das bedeutet dem Zusammenhang nach zunächst einmal an diesem Ort, bis zu diesem Ort, ist also geografisch, örtlich also gemeint, hat aber in anderen Bibelstellen, ich habe das einmal nachgeschlagen, auch eine zeitliche Bedeutung. Das heißt, dieses bis hierher hat auch die Bedeutung von bis jetzt, bis zu diesem Augenblick. Wir wollen es einmal so verstehen, bis jetzt. Und das können wir doch auch bezeugen, ihr Lieben. Bis jetzt, bis zu diesem Augenblick hat der Herr uns seine Hilfe geschenkt. Am Ende des alten Jahres können wir das mit großer Freude und mit großer Gewissheit bezeugen. Und das bezieht sich nicht nur auf die schönen Stunden, die wir erleben durften im vergangenen Jahr, sondern das bezieht sich auch immer wieder auf notvolle Situationen, in denen der Herr uns in wunderbarer Weise zur Seite gestanden hat. Ja. Ich wurde daran erinnert, dass eine junge Frau, die wir sehr gut kennen, einmal sagte, im Blick auf ein vergangenes Jahr, welch ein Jahr, welch ein Jahr. Großes Jahr der Not in ihrem persönlichen Leben, in ihrer Familie. Welch ein Jahr. Ich weiß nicht, ob wir jemanden unter uns haben, der das auch so sagen müsste. Welch ein Jahr. Wie viel Not, wie viel Anfechtung, wie viele Probleme im vergangenen Jahr. Und doch, der Herr hat wunderbar geholfen, hindurchgeholfen. Durchs tiefe Wasser hindurch, durch Feuer hindurch. Er und nur er allein hat dafür gesorgt, dass wir Glauben gehalten haben, sonst säßen wir hier heute nicht. Wir säßen hier heute nicht, um Gottes Wort zu hören und Gemeinschaft des Glaubens zu haben. Er hat uns verborgene Segenswege geführt, die als solche nicht wie Segenswege aussahen. Ja? Verborgene Segenswege, die von anderen auch nicht so gesehen wurden, weder von uns selbst im Augenblick, im Nachhinein vielleicht, oder auch oft, aber auch von anderen nicht so eingeordnet wurden, wo andere vielleicht einen Stab über uns gebrochen haben. Ja? Der ist doch gläubig. Ne? Wie können da solche Dinge geschehen? Es sind verborgene Segenswege, die Gott uns manchmal führt. Trotz mancherlei Versagens hat er uns die Treue gehalten. Das ist sein Wesen. Eines der schönsten Wesenszüge Gottes. Eine der schönsten Wesenszüge Gottes, die Treue. Sind wir untreu und wir waren es hin und wieder, das müssen wir zugeben. Ja? So bleibt er doch treu. Er kann sich selbst in seiner Treue nicht verleugnen. Und so, wie er es damals auch mit dem Volk Israel getan hat, er hat sie nicht aufgegeben, als sie gottlose Wege gingen. Und weder Samuel, noch die Heerführer, noch die Soldaten, sondern der Herr hat den Sieg über die Philister errungen. Es ist der Herr, nicht wir. Der Herr ganz allein. Und somit gebührt ihm alle Ehre und Anbetung. Nun, das alles ist ein Angel darauf, dass unser Herr uns auch im neuen Jahr nicht im Stich lassen wird. Bis jetzt, bis zu diesem Augenblick, hat uns der Herr geholfen, eben Eser, Stein der Hilfe. Ein Angel dafür, dass er es auch in Zukunft so halten wird mit uns. Denn er kann sich auch nicht verändern, er ist immer derselbe. Jesus Christus gestern, heute und derselbe, auch in Ewigkeit. Er mag dich anders führen als in diesem vergangenen Jahr. Das kann wohl sein, aber er ist in seinem Wesen immer derselbe, der immer für dich da ist. Du bist sein Augapfel. Nicht nur das Volk Israel, du bist sein Augapfel. Er behütet dich, er hat Acht auf dich. Von Anfang des neuen Jahres bis zum Ende bist du ständig in seinem Blickfeld, ständig. Und zwar nicht in diesem Sinne, wie es das bekannte Lieder, Kinderlied so ausgesagt hat. Das ist ja ein bisschen fragwürdig, ja? Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleine Hand, was du tust und so weiter. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich, ja? Wie schaut er herab? Immer darauf aus, uns bei nächster Gelegenheit zu bestrafen, ja? Nein, in Liebe, großer Fürsorge und Barmherzigkeit. Er wird uns im neuen Jahr nicht im Stich lassen. Tag für Tag wird er unsere Last tragen. Lasst uns dankbar sein für unsere kleine Gemeinde. Das ist ja eine kleine Schar hier, ne? Lasst uns dankbar sein. Und unseren Dienst weiterhin tun, soweit die Kraft reicht. Kann er uns nicht wunderbare Siege der Gnade schenken? Kann er das nicht tun? Ist er nicht allmächtig? Lasst uns darum beten, dass nicht unser Name, sondern der Name Gottes vermehrt durch uns gepriesen werde. Eben Eser, bis hierher hat uns der Herr geholfen und er wird es auch fernerhin tun. Das hat er versprochen. Amen. Wir wollen bitte aufstehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu. Wir danken dir für deine Treue und im vergangenen Jahr und für alles, was du uns geschenkt hast und für dein Durchtragen. Und wir danken dir dafür, dass wir damit rechnen dürfen im Glauben, dass du es auch mit uns, mit jedem Einzelnen von uns und auch mit uns als Gemeinde im neuen Jahr so halten wirst. Amen.